Thema heute Abend, wie angekündigt, es braucht Notärzte und keine Polizisten. Der zweite Teil, und ich lese Galater 6, Vers 2 bis 5. Ein sehr bekannter Text. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So aber sich jemand lässt dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeglicher aber prüfe sein Selbstwerk, und alsdann wird er an sich selbst Ruhm haben und nicht an einem anderen. Denn ein jeglicher wird seine Last tragen. Bis hierher. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass normalerweise zwei Personen zu einem Unfall gerufen werden. Das eine ist der Notarzt und das zweite ist der Polizist. Beide kommen aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die Polizei kommt, um herauszufinden, wer schuld am Unfall war, wer das Gesetz übertreten hat. Der Notarzt kommt, um dem zu helfen, der Hilfe braucht. Der Grund, warum wir diesen Vergleich genommen haben von diesen beiden Personen, hängt mit den gesetzlichen Judenchristen zusammen aus Galater 5, auch Judaisten genannt. Die Superchristen, sie hielten sich für Superchristen und sie haben sich wie geistliche Polizisten in der Gemeinde verhalten. Sie waren nur daran interessiert herauszufinden, wer hat einen Fehler gemacht. Ihre wichtigste Frage war, wer hat das Gesetz Moses übertreten, beziehungsweise welcher Mann war nicht bereit, sich beschneiden zu lassen. Denn neben dem Glauben an Jesus ging es den gesetzlichen Judenchristen vor allem darum, dass die Männer beschnitten waren, dass sie das Gebot Moses eingehalten haben. Das heißt, sie wollten durch eigene Werke, durch eigene Leistung etwas zu ihrer Erlösung beitragen, um selber nicht ganz so schlecht vor Gott dazustehen. Paulus hatte diese Irrlehre immer widersprochen, aber dennoch ließen die gesetzlichen Judenchristen, möchte ich sie mal so nennen, sie hielten an ihrer Überzeugung fest und es kam zu einer scharfen Auseinandersetzung in der Gemeinde. Während dieser Auseinandersetzung blieben viele auf der Strecke und aus Galater 5,15 wissen wir, es gab ein Beißen und Fressen, ein Hauen und Stechen. Und Paulus ging es jetzt in Galater 6 darum, denen zu helfen, die von diesen gesetzlichen Judenchristen verletzt worden waren. Denn viele von den Galaterchristen, die wussten am Ende nicht mehr, was sie glauben sollten. Sie brauchten einen Notarzt, der ihnen half, wieder auf den richtigen Weg der Nachfolge Jesu zu kommen. Und gestern hatten wir einen ersten Schritt, wie man diesen verletzten Christen helfen konnte. Paulus sagt in Vers 1 im Prinzip, sei sanftmütig gegenüber anderen. Paulus sagte, wenn jemand von einem Fehler ereilt wird und in Sünde gefallen ist, dann sollten die reifen Christen dem Christen, der versagt hat, helfen, indem sie sanftmütig ihm zurechthelfen, ihn geistlich wieder aufrichten. Allerdings hat er Paulus gesagt, sie sollen vorsichtig sein, dass sie nicht selber denken, sie wären etwas Besseres. Denn jeder kann genauso versucht werden. Denn das vergessen wir so schnell, wenn wir einem anderen, der versagt hat, helfen, dass wir genau aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Und weil Paulus das so wichtig war, dass wir demütig sind, deshalb hat er im Prinzip diesen Gedanken in dem heutigen Predigttext nochmal vertieft. Und das bringt uns zum zweiten Schritt, zu dem Text, den wir heute haben. Und ich habe den Vers 2 überschrieben mit, sei voller Mitleid und Mitgefühl gegenüber anderen. Paulus sagt, einer trage des anderen Last. Und Paulus sagt interessanterweise, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das war doch genau das, worum es den gesetzlichen Judenchristen ging, das Gesetz zu erfüllen. Aber wahrscheinlich haben die gesetzlichen Judenchristen ganz vergessen, was Jesus in Matthäus 22 gesagt hatte. Matthäus 22, ich schlage es mal auf. Matthäus 22, Abvers 35. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihnen: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hange das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, wie erfüllen wir das ganze Gesetz? Indem wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und das ist doch die Liebe, die sanftmütig ist und voller Mitgefühl und bereit ist, dem anderen zu helfen, wo sie nur kann. Und das ist auch die Liebe, die dem anderen hilft, Lasten zu tragen. Die Erwähnung des Gesetzes Christi in Galater 6,2 geschah wahrscheinlich deshalb, weil die gesetzlichen Judenchristen den Galatern das Gesetz Moses aufladen wollten und ihnen sagten, dass sie nur dann gerettet werden, wenn sie an Jesus glauben und noch zusätzlich bereit waren, sich beschneiden zu lassen. Und jetzt sagt Paulus den gesetzlichen Judenchristen: Kennt er nicht das wichtigste Gebot? Es ist das Gesetz Christi. Er möchte, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn euch das Gesetz schon so wichtig ist, warum seid ihr nicht dann voller Liebe, voller Mitgefühl für euren Nächsten? Warum helft ihr ihm nicht, die Lasten zu tragen? Warum fängt ihr nicht bei diesem wichtigen Gesetz der Nächstenliebe an und setzt das in die Praxis um? Aber davon wollten sie nichts wissen. Denn die gesetzlichen Judenchristen, sie hatten ein falsches Evangelium. Sie waren falsche Propheten, weil sie neben dem Glauben an Jesus durch das Halten von Gesetzen, von eigener Leistung vor Gott gerecht werden wollten. Und das geht nicht. Wir werden allein aus Gnade und niemals aus eigener Leistung gerettet. Deshalb sagte Paulus: Ihr seid falsche Brüder, und ging so hart mit ihnen ins Gericht. Ich musste darüber nachdenken, als ich das so gelesen habe, und habe mich gefragt: Wisst ihr, was uns Christen heute am allermeisten fehlt? Es fehlt uns vieles, aber es fehlt uns vor allem Mitleid und Mitgefühl. Wisst ihr, was der Grund ist? Wir konzentrieren uns am liebsten auf uns selber. Wir denken nur an uns selber. Interessanterweise ist das ein Zeichen der Zeit in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Wir lesen davon in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Wir werden das gleich lesen. Bevor wir diese Verse aber lesen, bedenken wir, diese Verse sind an die Gemeinde Jesu gerichtet. Das heißt, es geht um Menschen, die zur Gemeinde gehören, und nicht um Außenstehende oder Nichtchristen. Und alles, was hier aufgezählt wird, sollte niemals bei uns Christen gefunden werden. Aber genau das ist das, was die Gemeinde Jesu kennzeichnet in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten, die von sich selbst halten, viel von sich selber halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Diese Worte beschreiben den Zustand der Gemeinde Jesu heute. Wir müssen uns nur den Anfang der Liste anschauen. Menschen, die viel von sich halten, geizig. Man hört überall in den Gemeinden, es gibt immer mehr Christen, die nicht bereit sind, 10% ihres Geldes Gott zu geben. Geizig, obwohl es Gott gefordert hat. Ruhmredig, Angeber, hoffärtig, stolz, Lästerer, wo schlecht übereinander geredet wird. Und ich frage mich, wo bleibt die Liebe füreinander? Wo ist Mitleid und Mitgefühl? Die Liebe war doch der Grund, an der die Welt erkennen soll, dass wir seine Jünger sind. Johannes 13, 35. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das führt mich zum dritten Punkt. Sei demütig und bescheiden gegenüber anderen. Bevor wir auf diese Verse eingehen, Vers 3 bis 5, möchte ich noch einen scheinbaren Widerspruch ausräumen. In Vers 2 steht, einer trage des anderen Last. Und in Vers 5 steht, ein jeder wird seine Last tragen. Was ist jetzt richtig? Lass mich versuchen, es zu erklären. In Vers 2 bezieht sich Paulus auf Menschen, die in diesem Leben eine Last tragen müssen und unsere Hilfe brauchen. Das ist einfach zu verstehen. Und in Vers 5 bezieht sich Paulus darauf, dass wir Christen am Ende unseres Lebens alle einmal alleine vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Und dann werden wir nicht auf andere zeigen können, sondern wir werden die Last unseres Lebens selber tragen. Denn dann werden wir unseren Lohn bekommen für das, was wir getan haben, und wir werden keinen Lohn bekommen für das, was nicht richtig war. Dann hört alles Vergleichen auf mit anderen, weil Gott richten wird. Das heißt, jeder wird seine Last, seine Probleme, seine Fehler selber tragen müssen. Erinnern wir uns, vor dem Richterstuhl Christi geht es um den Lohn im Himmel, nicht um unsere Erlösung. Die haben wir durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt bekommen. Erst vor dem großen weißen Stuhl, Offenbarung 20,11, geht es um das Weltgericht, das jüngste Gericht, bei dem alle, die nicht im Buch des Lebens stehen, in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Man versteht den Vers 5, wenn man auch den Vers 4 dazu liest. Dort steht, ein jeglicher aber prüfe sein Selbstwerk und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und nicht an einem anderen, denn ein jeglicher wird seine Last tragen. Paulus hat einen ähnlichen Zusammenhang in Römer 14 beschrieben. Dort stellt Paulus zwei Fragen, Römer 14, 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du anderer, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi dargestellt werden. Und dann Vers 12. So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also jeder gibt sich selbst vor Gott und jeder hat die Last seines Lebens bezüglich dem Lohn. Er muss vor Gott selber sein Leben rechtfertigen. Er ist schon bereits gerettet und er bekommt aufgrund dem, dass er dort vor Gott steht, einen Lohn, je nachdem, wie er gelebt hat. Ich stelle mir den Richterstuhl Christi, das ist wahrscheinlich nur eine menschliche Vorstellung, so ähnlich vor wie die Preisrichter beim Eiskunstlauf. Habt ihr sicher schon gesehen im Fernsehen. Dort gibt die Eiskunstläufer laufen ihren Lauf und dann sitzen die Richter da, wobei in der Bibel ist da nur ein Richter, nämlich Jesus richtet. Gott richtet uns. Und jeder Preisrichter gibt eine Bewertung ab und am Ende bekommt der, der die meisten Punkte hat, eine Goldmedaille. Und wir werden beim Eiskunstlauf alleine vor dem Richter stehen. Und dann wird jeder beurteilt dafür, wie er gelaufen ist. Jeder wird belohnt, je nachdem, wie er nachgefolgt ist. Wenn wir an Jesus glauben, ich habe schon gesagt, dann kommen wir alle in den Himmel, aber nicht jeder wird den gleichen Lohn erhalten. Das hängt von unserem Leben als Christ zusammen. Es ist auch so, dass wir vor dem Richterstuhl Christi niemand mitbringen können. Wir stehen allein vor Gott. Deshalb sei vorsichtig. Du wirst gerichtet. Wie kommst du dann darauf, andere in diesem Leben zu richten? Oder glaubst du etwa, dass du auf dem Richterstuhl Christi sitzt? Glaubst du etwa, dass nach deiner Meinung gefragt wird? Und dass du die Punkte, die du dem anderen gibst, dass die zählen werden? Vielleicht sind wir besser sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, andere zu beurteilen. Es könnte deinen eigenen Lohn zerstören. Es könnte sich negativ auf deine eigene Bewertung auswirken. Im Kern geht es in diesen Versen 3 bis 5 um unseren Stolz. Stolz schaut immer auf andere herunter und verurteilt und verleumdet andere. Stolz verachtet den anderen. Stolz verbreitet Böses und nicht Gutes über den anderen. Und Stolz ist sehr gefährlich, weil Stolz meinen Lohn im Himmel zerstört. Und wisst ihr, Stolz ist immer hässlich. Stolz schaut auf andere herunter, verurteilt andere, weil man davon überzeugt ist, dass man wichtiger und besser ist wie die anderen. Das ist die hässliche Wahrheit über den Stolz. Ich bin wichtiger und besser wie du. Wenn wir das als Christen tun, dann reden wir nicht nur über Stolz, sondern wir reden sogar über geistlichen Stolz. Das ist sehr gefährlich. Ist eine Gefahr, wenn wir geistlich stolz werden. Und wir alle sind in der Gefahr, geistlich stolz zu werden. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 3 bis 4, nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut, achtet euch untereinander einer den anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sei nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen ist. In Demut sollen wir den anderen höher bewerten als uns selber. Und ein jeglicher schaue nicht auf seine eigenen Interesse, sondern auf die Interesse des anderen. Lass mich ehrlich sein, können wir das? Also ich kann es nicht. Wir können das nicht. Wir sind viel zu kaputt von der Sünde. Machen wir uns doch einmal Gedanken, wenn wir reden, worüber wir reden, wie oft wir einen stolzen Unterton haben. Wie viel redet von mir und dem, was ich besser kann wie der andere. Und dass der andere nicht den Durchblick hat. Wir sind total zerstört von der Sünde und merken es oft nicht. Deshalb lasst uns ehrlich sein, wir sind alle stolz, weil es immer zuerst um uns selber geht. Ich, meiner, mir, mich, hat meine Mutter immer gesagt. Ich, meiner, mir, mich. Und Stolz ist das Zentrum der Sünde. Stolz ist die Ursünde überhaupt. Wir lesen davon in Hesekiel 6, 28. Als der Satan aus dem Himmel geworfen wurde, weil er stolz und hochmütig war. Satan wird dort als König von Tyros bezeichnet und gleichzeitig ist er der Cherub, der mächtige Engel, der im Garten Eden war. Und dieser Engel war, bevor er auf dem Himmel verstoßen wurde, unglaublich schön. Er war an Weisheit und Klugheit nicht zu übertreffen. Aber dann wurde er stolz Deshalb hat Gott ihn für immer verstoßen. Wir lesen das in Hesekiel 28, Vers 17. Und weil sich dein Herz erhebt, dass du so schön bist und hast dich deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht, darum will ich dich zu Boden stürzen und ein Schauspiel aus dir machen vor den Königen. Hier steht, weil dein Herz sich erhebt, im Herzen beginnt die Sünde. Sünde kam nicht in die Welt durch Mord oder Ehebruch, Sünde beginnt im Herzen. Und es ist der Stolz, der in uns hochsteigt. Satan war eingebildet, weil er so schön war, weil er so klug war, weil er als Cherub eine besondere Position unter den Engeln hatte. Und wann immer du stolz bist, sei es auf deine Geistlichkeit, auf dein Aussehen, auf deine Ausbildung, dein Bibelwissen, deine Position in der Firma, deine Macht, deine Stellung in der Gemeinde, deine Musik, egal was es ist, wann immer du auf etwas stolz bist, dann hast du etwas von der Natur Satans in dir. Jede Art von Stolz kommt von Satan. Stolz ist überall um dich herum in dieser Welt. Und du kannst noch so vorsichtig sein, aber Stolz ist wie die Luft, die wir zum Atmen haben. Stolz ist überall zu finden. Deshalb steckt der Stolz ja so tief in uns. Selbst in der Demut können wir noch stolz sein. Da freue ich mich über meine Demut und das ist nichts anderes als Stolz. Da denke ich von mir selber, ich bin so ein demütiger Mensch. Aber das ist nichts anderes als purer Stolz. Ich bin stolz auf meine eigene Demut. Stolz ist so heimtückisch, so hinterlistig, so irreführend, dass wir gar nicht merken, wie wir uns selber betrügen. Jeder Computer hat ein Antivirenprogramm. Und ich habe erst vor kurzem auf meinem Rechner ein Virus gehabt. Absolute Katastrophe, sage ich euch. Und das Antivirenprogramm, das macht nichts anderes, es erkennt alle Viren, die auf dem Computer sind, steckt sie in sogenannte Quarantäne, da können sie nichts mehr anrichten und in der Quarantäne kannst du dann runterlöschen. Wenn die Viren nicht erkannt werden, dann sind sie in der Lage, durch ein kleines Programm alles zu zerstören. Alle Daten, alle Programme. Die besonders hinterlistigen Viren sind in der Lage, dein Antivirusprogramm zu deaktivieren. Das sind die schlimmsten. Und wenn sie das gemacht haben, dann können sie in Ruhe alle deine Daten zerstören und du hast keine Möglichkeit mehr, deine Daten und Programme zu retten. Stolz ist ein hinterlistiger, gemeiner Virus. Denn der Stolz sperrt alle Mechanismen, die notwendig sind, um deinen eigenen Stolz zu erkennen. Du bist blind für den eigenen Stolz. Also normalerweise kann dein Ehepartner am besten erkennen, dass du stolz bist. Und weil wir blind sind, deshalb hat der Stolz alle Zeit, dich zu zerstören. Denn wir erkennen gar nicht, dass wir so stolz sind, uns vollkommen betrügen über dem, wie wir sind. Sprüche 16, 18 steht der bekannte Vers, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz und stolzer Mut kommt vor dem Fall. Stolz macht blind. Blind für den eigenen Stolz, meinen eigenen Fehler und dann gehe ich dran kaputt. Stolz führt dazu, dass ich mich selber nicht richtig beurteilen kann, wenn ich selber mich nicht mehr richtig sehe. Was machen wir dann, wenn wir den Stolz selber nicht mehr erkennen? Psalm 139, Vers 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das heißt, ich bitte Gott, dass er mir zeigt, wo ich stolz und hochmütig bin. Wir machen das in unserem Gebetskreis immer wieder. Wir bitten, dass Gott uns unseren Stolz vergibt. Und ich lese sein Wort und höre auf das, was er mir zu sagen hat. Und dann redet Gott durch sein Wort und ich lasse es zu, dass Gott mir durch sein Wort auch Fragen stellt, die mir nicht gefallen. Wer demütig ist, der fragt sich, gibt es irgendetwas in meinem Leben, was Gott hindert? Dass Gott den ersten Platz hat. Gibt es irgendetwas, was ihn hindert, dass ich ihn mehr liebe, dass ich ihm besser dienen kann, dass ich ihm ähnlicher werde, dass ich ihm den ersten Platz gebe? Vielleicht sitzt du hier und denkst, es wäre so gut, wenn die Person da wäre und das hören würde. Das zeigt nur, dass du stolz bist und für dich selber nicht zuhörst. Ich muss euch sagen, wie oft lese ich Psalmen in der Bibel und dann ist dort von den Feinden die Rede, dass Gott sie zu Fall bringen wird. Natürlich denke ich sofort an meine Feinde und dass Gott sie zu Fall bringt. Und vielleicht habe ich ganz bestimmte Namen im Kopf. Und der andere, der auch Christ ist, der liest es auch und der hat meinen Namen im Kopf. Und dann denkt er vielleicht genauso darüber. Ist das nicht verrückt? Zeigt es nicht, wie durch und durch stolz wir sind? Ja, das zeigt es. Denn unser Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit, sehen wir uns immer, die führt dazu, dass wir uns immer selber im allerbesten Licht sehen. Wir malen unser Leben in den hellsten Farben, in den besten Beschreibungen. Das ist nichts anderes als Stolz. Nur selten hören wir, dass wir unser Verhalten selber verurteilen und kritisieren. Nur selten hören wir ein ehrliches Wort über unseren eigenen Zustand. Wir sehen uns einfach nicht so, denn wir sind blind, wir sind stolz. Und dann sehen wir nicht klar. Und Jesus erzählt uns eine ganz bekannte Geschichte in Matthäus 7. Die Geschichte vom Balken und vom Splitter im Auge, wir kennen sie. Ich lese nochmal die 5 Verse. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Das heißt, du bist voller Arroganz und Hochmut. Jeder sieht es, nur du nicht. Könnte es nicht sein, dass die Bibel von dir spricht, von mir spricht? Da hast du selber ein riesiges Problem mit deinem Stolz und Hochmut und du konzentrierst dich auf den Krümel im Auge des anderen. Wie lächerlich ist das denn? Ich kämpfe mit meinem riesigen Balken voller Stolz und Hochmut und vielleicht hat der andere den Splitter von meinem Balken. Aber du siehst es nicht. Wie kann ich vom Stolz im Leben eines anderen reden, wenn ich meinen eigenen Stolz nicht kenne? Weißt du, wie Stolz aussieht bei dir? Wie er riecht, wie er sich äußert? Übrigens, er stinkt. Und du kennst diesen Geruch. Es ist wichtig, dass wir ihn kennen. Und wenn ich nur den geringsten Hinweis auf Stolz bei dir sehe, dann weiß ich sofort, wo der herkommt. Ich kenne ihn vor mir selber. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 7,1, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Woher nimmst du dir eigentlich das Recht, andere zu richten? Woher nimmst du dir das Recht, den Splitter im Auge deines Bruders zu entfernen? Vor allem, nachdem du einen Balken im eigenen Auge hast. Jeder sieht deinen Balken kilometerweit. Warum kümmerst du dich nicht zuerst um deinen Balken, um deinen Stolz und Hochmut? Und wenn dieser bekämpft ist, dann wird dein Bruder, deine Schwester sicher gerne bereit sein, deine Hilfe anzunehmen. Aber mit deinem Balken bist du blind. Du siehst dein eigenes Leben nicht mehr klar. Und jetzt lasst uns zum Schluss diese Verse lesen. Matthäus 7, 1 bis 5. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gerichte ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh am ersten den Balken aus deinem Auge, dann danach besiehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Mit dem Maß, mit dem wir andere richten, werden wir gerichtet werden. Und wenn du barmherzig bist, dann wird Gott mit dir auch barmherzig sein. Wer von uns braucht nicht Gottes Barmherzigkeit? Wir brauchen sie alle. Ich brauche ein großes Maß an Barmherzigkeit von meinem Stolz und Hochmut. Und den brauchst du auch. Und dann sagt Jesus, warum siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Wie kannst du den Splitter im Auge deines Bruders entfernen, nachdem du dein eigenes Problem nicht wahrnimmst? Jeder weiß doch, wie stolz und hochmütig du bist. Nur du siehst es nicht, du Heuchler. Zieh erst den Balken aus deinem Auge und dann schau dir an, wie du dem Bruder hilfst. Sicher hat es jeder schon mal erlebt. Du diskutierst mit einem Ehepartner oder jemand aus der Gemeinde oder einem Arbeitskollegen. Und du bist 100% sicher, der andere liegt falsch und du siehst die Sache richtig. Und die Diskussion wird immer lauter, immer heftiger. Man beginnt sich den Kopf zu waschen, weil der andere es einfach nicht begreifen will. Und du probelst im Auge deines Bruders herum und siehst den Balken nicht. Siehst dein Problem selber nicht. Und weil der andere nicht reagiert, sagst du, viele andere sehen das auch so. Viele haben das gleiche Problem mit dir. Wenn du solche Diskussionen mit solcher Härte vertrittst, dann kannst du ganz sicher sein, du hast einen Balken im Auge. Denn nirgendwo in der Bibel werden wir aufgefordert, so miteinander umzugehen. Nirgendwo. Wir sollen mit sanftmütigem Geist uns zurechthelfen. Nie mit Lautstärke und Härte und Lieblosigkeit. Wenn du dieses Problem hast, dann geh mit deiner Not zum Herrn und bitte ihn, dass er dir den Balken aus deinem Auge wegnimmt. Bitte Gott, dass du nicht mehr so mit den anderen umgehen musst. Das zerstört dich und deine Beziehungen. Denn das hinterlässt immer kaputte Beziehungen, unser Stolz. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Stolz mit allen Mitteln bekämpfen. Und ich habe noch einen letzten Bibelvers aus Jakobus 5, Vers 16. Den möchte ich zum Schluss noch lesen. Dort steht, Jakobus 5, 16, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn wir wirklich frei werden wollen vom Stolz, dann bekenne deinen Stolz einem deiner Geschwister. Dann geh mit ihm auf die Knie und bete dafür, dass du frei wirst. Und Gott wird dein Gebet erhören, so steht es hier. Denn wenn ich meinen Stolz unterzeugend bekenne, dann habe ich den ersten Schritt zur Demut gelernt. Dann zeigt es Gott, dass du an der Beseitigung deiner Sünde und von deinem Problem wirklich interessiert bist, dass du wirklich dazu stehst. Buße und Umkehr kommt immer mit Sündenbekenntnis und damit, dass ich unter Zeugen zu Jesus komme. Dahinter steckt eine ungeheure Kraft. Deshalb steht Jakobus 5, 16, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liegt ein ganz großer Segen drauf. Lasst uns beten zum Schluss noch. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Einer trage des anderen Last, so wird er dir das Gesetz Christi erfüllen. Das wollen wir tun, Herr. Gib uns Kraft dazu. Gib uns Kraft, uns nicht so wichtig zu nehmen. Dein Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Du zeigst, was in uns nicht stimmt, was wir entfernen müssen. Und wir bitten dich, entferne den Stolz aus unserem Leben. Mach uns demütiger. Den Demütigen gibt der Herr Gnade, sagt dein Wort. Gib, dass wir so miteinander umgehen, Herr. Wir brauchen dazu deine Hilfe, wir schaffen das nicht. Und wir danken dir, Herr, dass wir deine Kinder sind, dass du versprochen hast, an uns zu arbeiten. Lass uns an deinem Wort festhalten und geh mit uns in das Ende dieses Jahres. Danke, dass wir deine Kinder sind, dass wir uns auf dich verlassen können, Herr. Amen.